Ja, machen wir weiter. Und
der zweite
hast du die Art von der durchgehenden Aufzeichnung gemacht jetzt? Neue Schwaben. Immer wieder Ärger vom Sekretariat, dass sie das nicht tun. Alles gut, okay, dann machen wir weiter. Tagesordnungspunkt Nr. 6 der 41. Fachausschuss für Finanzberichterstattung zum Thema Steuerhinterziehung nach 18. Da hatten wir uns ja beim letzten Mal schon ausführlich befasst und haben ja auch noch so die Art und Anmerkungen, wie wir das ganze Thema filetieren sollten, verbunden mit der Frage dann ultimativ, wie wir unsere Interpretation an die Gegebenheiten von EFS 18 anpassen, beziehungsweise auch erweitern jetzt, was die Arbeitspflichten in der GSV angeht und auf der Basis, was hat der EK jetzt da auch nochmal in der Hand angelegt, schrittweit und versucht, die Gedanken zu strukturieren. Insofern, freue ich mich da heute auf die Fortsetzung der Diskussion und dann schauen wir mal, wie weit wir heute da kommen, die Zeitungsbildung.
Ja, vielen Dank. Wir haben beim letzten Mal eine erste fachliche Analyse diskutiert. Die haben wir überarbeitet im Anschluss. Und das haben wir Ihnen heute nochmal vorgelegt in der Unterlage 6a. Was haben wir geändert? Wir haben natürlich die Anmerkung vom letzten Mal berücksichtigt. Und darüber hinaus haben wir noch zwei weitere Teilaspekte wieder aufgenommen. Das eine betrifft die Diskontierung von ertragsteuerlichen Nebenleistungen und dann ein paar Überlegungen zu Saldierung oder Auswirkung einer Saldierung auf den Ausweis. Ansonsten in Berücksichtigung der Anmerkung von der letzten Sitzung habe ich versucht, das Ganze sehr strikt rein auf die ertragsteuerlichen Nebenleistungen zu schränken und IAS-12 Fragestellungen soweit angebracht auszuklammern. Das macht es dann, da hat es mir dann irgendwann auch einfacher gemacht ab einem gewissen Punkt. Ich würde vorschlagen, wir gehen das Dokument einfach mal durch und ich schaue mal, ob Sie Ihre Anmerkungen haben zum überarbeiteten Dokument. Ich steige mal ein mit der ersten untersuchten Fragestellung. Das ist der Ausweis der ertragsteuerlichen Nebenleistungen selbst in der GMV. Das geht los ab der Randziffer 23 fortfolgende. In erster Hinsicht haben wir untersucht, ob ein Ausweis in der Kategorie Ertragssteuern in Betracht kommt. Hier ist die Analyse unverändert zur vorgelegten Fassung der letzten Sitzung. Das Ergebnis an der Stelle ist, dass sich an der seinerzeitigen Einschätzung des IFRS-Fachausschusses nichts geändert haben sollte. In der Hinsicht, dass die ertragsteuerlichen Nebenleistungen keine Ertragssteuern von IAS-12 darstellen und mithin ein Ausweis in der Kategorie Ertragssteuern nach IFRS 18 ausscheidet, weil eben IFRS 18 klar sagt, in der Kategorie Ertragssteuern sind nur Ertragssteuern im Sinne von IFRS 12 auszuweisen. Als nächstes, das ist in den Randziffern 31 fortfolgend, haben wir dann die Kategorie Finanzierung geprüft. Bezüglich der Kategorie Finanzierung wird unterschieden in zwei Teilaspekte. Zum einen die Verbindlichkeiten, die sich aus Geschäftsvorfällen, welche lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, Da ist das Ergebnis der Analyse in der Textziffer 34 festgehalten. Und im Ergebnis kommen wir zu dem vorläufigen Schluss, dass dieser Aspekt oder diese Voraussetzungen für die Kategorie Finanzierung nicht erfüllt sind für die ertragssteuerlichen Nebenleistungen, weil diese aus dem nicht reziproken Steuerschuldverhältnis entstehen und es somit eine Transaktion ist, welche nicht lediglich, also die Voraussetzung, dass es lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhaltet, nicht erfüllen. Auch die Analyse ist unverändert im Vergleich zur letzten Sitzung. Als zweiten Unteraspekt für die Kategorie Finanzierung haben wir dann Verbindlichkeiten untersucht, die sich aus Geschäftsvorfällen ergeben, welche nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten. Da ist das Ergebnis an der Analyse in Textziffer 40 festgehalten. Und da kommen wir zu dem Schluss, dass die gezahlten Zinsen auf Ertragssteuern nicht der Kategorie Finanzierung zuzuordnen sind, weil sie zwar Zinscharakter haben, aber der Höhe nach ist der anzuwendende Zinssatz von 6% PA bzw. 1,8% PA, den man nach Abgabenordnung zu zahlen hat, in der Regel nicht deckungsgleich mit dem Diskontierungszinssatz nach IAS 37 und nur nach dieser Vorschrift käme man bezüglich Zinsaufwendungen in die Kategorie Finanzierung in dieser zweiten Teilkategorie. Für die erhaltenen Zinsen auf Ertragssteuern, also Zinsen auf steuerliche Rückerstattungen, und das ist im Ergebnis der Anmerkung der letzten Sitzung, scheidet ein Ausweis in der Kategorie Finanzierung hier bereits deshalb aus, da diese Erträge nicht aus einer Verbindlichkeit entstehen, sondern eben einem Vermögenswert. Und man bereits deshalb aufgrund der Zuordnungskriterien an der Stelle aus der Kategorie Finanzierung ausscheidet. Als dritten Aspekt haben wir so dann noch die Kategorie Investition geprüft. Und die Kategorie Investition setzt voraus, dass ein Vermögenswert vorliegt, der einzeln und weitgehend unabhängig von den Ressourcen, von den anderen Ressourcen eines Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet. Das Ergebnis der Analyse ist in den Textziffern 44 fortfolgende. Und im Ergebnis kommen wir jetzt zu dem Schluss, dass diese Voraussetzungen als erfüllt anzusehen sein dürften, da eben der zugrunde liegende Vermögenswert, was hier der Anspruch auf eine Steuerrückerstattung ist, ein Vermögenswert ist, der einzeln und weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet. In Negativabgrenzung wäre ein Vermögenswert, der nicht einzeln und weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet. Solche Vermögenswerte, die ein Unternehmen in Kombination mit anderen Vermögenswerten einsetzt, um Güter oder Dienstleistungen herzustellen bzw. Dienstleistungen zu erbringen. Und das ist eben für den steuerlichen Erstattungsanspruch nicht der Fall, sodass die Erträge und Aufwendungen aus steuerlichen Erstattungsansprüchen der Kategorie Investition zuzuordnen sein sollten. Das ist ein Unterschied zum Dokument aus der vorherigen Sitzung als Ergebnis der Analyse. Ich mache an der Stelle mal einen Cut und gucke mal in die Runde, ob es bisher Anmerkungen, Fragen gibt.
Die Diskussion ist bei uns zumindest global weitergegangen und mittlerweile haben wir auch Blattschirm darüber diskutiert. Und merklich tun wir uns zumindest schwer, Pauschalinvestitionen zu bejahen, weil wir in der im Bereich des Investitionen ist ja da nicht immer sagen, der nämliche Vermögenswert, um den es geht. Die ist ja eigentlich ursächlich mal entstanden und dann tut man sich bei Steuererstattungsansprüchen natürlich schwer, dass die nicht mit dem operativen Geschäft zu tun haben. Deswegen tun wir uns da sehr schwer, und das war auch die mehrheitliche Sichtweise im Large Firm Meeting. Man kann sich Ausnahmen vorstellen, wo man mit großen Steuerstreitigkeiten denkt und wo man dann zur Vermeidung von Zinszahlungen einfach Vorauszahlungen leistet, die dann erstmal nichts mit dem originären Entstehen von Steuerschulden wirklich ganz zu tun haben, dann könnten wir uns sowas vorstellen, dass man daraus dann Investitionserträge generiert, also Zinsen, die dann im Investitionsbereich gezeigt werden. Aber grundsätzlich tun wir uns damit schon schwer. Mhm. Also wir würden sagen, es kommt auf Facts und Circumstances an. Im einen Fall wäre der eben beschriebene, wo man in die Investition kommt. Ansonsten waren wir mehrheitlich der Auffassung, dass der Grundsatz eher die Default-Position und Operating wäre. Mhm.
Und darum. Gute Frage. Also, das war nicht so ganz harmonisch, aber es war, glaube ich, den Kollegen berichtet haben, zumindest.
Ja, ich habe immer gehört, es war zumindest der größte Teil.
Ja, genau.
War, hat gesagt, Judgment. Aber dann halt mit dem eben genannten Punkt, dass man sich das durchaus vorstellen kann. Der Regelfall würde eher Operating wäre. Dann hat man hier eine Gesellschaft, die nur Operating gesagt hat. Mhm. Also eine, die jetzt nicht genau wusste, wurde zu Investing tendiert, aber nach dem Gespräch und mal nachdenken wollte. Der Hintergrund ist einfach dieses Large Independent, wie ist es bestimmt vor, und da haben wir eigentlich mittlerweile eine gemeinsame Auffassung zwischen den Gesellschaften, dass wir sagen, wir müssen schon gucken, woher stammt der Vermögenswert eigentlich, wie ist er eigentlich mal entstanden. Und hier die originäre Steuerschuld kommt ja eigentlich, steht ja in direkter Verbindung mit der operativen Geschäftstätigkeit.
Mhm. Also weil es nachgelagert rangekoppelt ist an die operative Geschäftstätigkeit.
Von daher ist es nicht Lage Independent, sondern zu den Geschäftsaktivitäten. Mhm. Das ist halt vom Produkt aus.
Mhm. Genau, im Regel verkaufen wir keine Steuerverbindlichkeit oder Asset in dem Fall ein. Ja. Also, kann mal sein, die Sache, wie du schon gesagt hast, ich habe das in bestimmten, auch bei uns wird man manchmal, überzahlt man einfach dann, wenn man sozusagen steuerliches Guthaben hat, was dann auch gut verzinst wird, wenn man sich sozusagen, wenn man die Liquidität übrig hat.
Das ist auch so eine Umsatzsteuerveränderung, wo man dann einfach sagt, dann zahlen wir die Summe halt, um diese verhindern, wenn man dann doch nachzahlt, dann müsste man halt die Zins von 6% zahlen muss.
Oder in Vermeidung, ja, genau. Also.
Okay.
Also das ist ja dann der gesamte Komplex Operating. Ja, das ist ja, weil das war ja jetzt mal
mit diesen Ausnahmen, also dass Investition bei Steuerforderungen nicht völlig ausgeschlossen ist, aber das kann wirklich auch auf den Sachverhalt kommt, ob man da reinkommt oder nicht. So der Regelfall ist typisch.
Also ich kann nur nachvollziehen, ich habe so ein bisschen das letzte Mal auch schon so angerührt, weil ich glaube, ich auch mal meinte, naja, das ist ja so, also einerseits, sozusagen, wie gesagt, jetzt konsequent passieren müssen, ist eigentlich nicht sagen zufällig, aber es könnte, ne, ob das jetzt der Erstattung ist oder nicht, ist ja in der Reihenfolge der Eins auch ein Stück weit abhängig. Plus, dass das Ganze ja auch eine Überlagerung sein kann von irgendwie drei Erstattungen und fünf Schulden oder so, und dann wird es in der Tat ein bisschen artifiziell, wenn ich das auseinander zisellieren wollte. Also ich hätte jetzt auch, können das gut nachvollziehen, dass das nur mit der Schama zusammen zu zeigen.
Wobei uns am wenigsten jetzt stören würde, dass das zufällig entstanden ist, weil wir nicht unbedingt zwingend sehen, dass ich für eine Investition eine bewusste Entscheidung treffen kann.
Nee, ich meine, von der Reihenfolge, dass jetzt eine Erstattung wird und Schuld wird.
Hier ist eher die Ursache, woraus entsteht eigentlich dieser Vermögenswert, also aus der betrieblichen Tätigkeit. Das sind Konsequenzen daraus. Von daher halt nicht Lage gehen können.
Wenn ich da mal nachhaken darf, könnte man das als grundsätzliches Prinzip, also wenn ich jetzt überlegen würde, wie ich das Dokument überarbeiten würde und in der Argumentation das so anbringen würde, aber ist das so als grundsätzliches Prinzip dann verstanden worden für Investitionen oder für diesen konkreten Sachverhalt, dass man, woher entsteht das daraus, dass es...
Ich glaube, Steuern sind schon nochmal speziell, weil sie eine Reflex aufs eigene Handeln, also aufs Handeln des Unternehmens sind, oder der Tätigkeit. Weil irgendwie, ja, das ist ja largely independent, was heißt dann, ich muss auch eher largely irgendwie abgrenzen, hängt alles dann doch miteinander zusammen. Aber hier bei Steuern ist es so, dass ja nie, also die Ertragssteuern ja nie sozusagen aus der Luft entstehen, sondern irgendwann von sich
tue oder nicht.
Ja, reflektieren. Also ich glaube, da jetzt das komplett übergeordnete Prinzip sozusagen vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, komme ich da, glaube ich, sehr schnell in auch Erklärungsnöte. Würde es nur bei den Steuern
nicht ausgeben. Ja, das ist jetzt schon, also wird immer mal wieder diskutiert, aber es bringt ja zurzeit für diverse Probleme, wenn wir über Leading gerade reden. Dieser typische Fall, den wir häufig haben, das Hersteller-Leading. Kann das jetzt wirklich einen Unterschied machen, ob ich mein Produkt sofort verliese? Dann ist es in diesem Sinne halt nicht large independent, macht es einen Unterschied, aber wenn ich es verkaufe und ich kaufe es dann zurück, ist das dann was anderes? Macht das Sinn, dass ich das dann anders behandle? Oder wird noch intensiv darüber diskutiert? Mhm. Also wenn man das Prinzip überstrapazieren würde, man sagen, jo, das war ja noch, jetzt habe ich es einfach zurückgekauft, das ist jetzt large independent, eigentlich von meiner Tätigkeit, aber das macht irgendwie, ist das ja kein befriedigendes Ergebnis. Deswegen würde ich es nicht als Grundprinzip reinschauen, aber hier glaube ich immer so, wie Jens das macht, hat er auch gut.
Was ist denn? Kunden aus, Large.
Verstößt. Geht halt aus, ja. Was ist der betriebliche Tätigkeit?
Spannend, danke. Ja, als letzten Randaspekt auch noch zur Kategorie Investition. Das ist unverändert im Vergleich zur vorherigen Fassung. In Bezug auf die weiteren steuerlichen Nebenleistungen haben wir die Kategorie Investitionen abgelehnt, also beispielsweise Verzögerungsgelder, Verspätungszuschläge, weil hier in der Regel kein Vermögenswert vorliegt als Basis, auf dem heraus eben Erträge und Aufwendungen resultieren. Das ist in der Textziffer 46. Daher scheidet eben auch bei diesen steuerlichen Nebenleistungen, also Verzögerungsgelder, Verspätungszuschläge in der Regel, in Kategorie Investitionen aus. Ein Randaspekt, den wir noch in der Textziffer 47 diskutiert haben, ist, dass bei Kostenerstattungen, zum Beispiel Verwertungsgebühren, grundsätzlich der Einschränkung der Ergebnis der Diskussion von gerade ein Ausweis in der Kategorie Investitionen in Betracht käme, sofern es sich um inkrementelle Aufwendungen handelt, die dem Erwerb oder der Veräußerung eines Vermögenswertes zugeordnet werden können, Voraussetzung, dass dieser Vermögenswert oder dessen Erträge und Aufwendungen der Kategorie Investitionen zuzuordnen sind. Dann haben wir das Zwischenfazit dieser Analyse nochmal in Textziffer 51 festgehalten. Auch das würde ich auf Basis der Diskussion von eben gerade nochmal überarbeiten, im Hinblick auf die Zinserträge auf Steuererstattungen, sodass im Ergebnis die ertragsteuerlichen Nebenleistungen in der Regel allesamt der Kategorie Operating Betrieb zuzuordnen wären. Gibt es bis hierhin noch weitere Anmerkungen, Fragen zum Ausweis der ertragsteuerlichen Nebenleistung selbst? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir, das war auch nochmal in der Diskussion der letzten Sitzung aufgekommen, die Bitte, das separat zu erörtern, weil es sich um keine ertragsteuerliche Nebenleistung selbst handelt. Das sind die Zinserträge und Aufwendungen aus der Abzinsung von ertragsteuerlichen Nebenleistungen. Das ist in den Text Ziffern 53 fortfolgende. Und dazu habe ich mir im ersten Schritt einmal angeguckt, ob es und wenn ja, welche konkrete Vorgaben für den Ausweis von Zinserträgen und Aufwendungen aus der Abzinsung von Verpflichtungen und Ansprüchen gibt. Das gibt es einmal explizit für die Kategorie Finanzierung, nämlich für Verbindlichkeiten, welche nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten. In dem Falle sind die Zinsaufwendungen auf der Abzinsung beispielsweise aus IAS 37 explizit der Kategorie Finanzierung zuzuordnen. Allerdings nur dann, wenn das Unternehmen diese Erträge und Aufwendungen für die Zwecke der Anwendung anderer Vorschriften in IFRS ermittelt. Und für die Kategorie Investition werden Zinserträge, Zinsaufwendungen explizit angesprochen, zwar nicht explizit auf der Aufzinsung und Abzinsung, aber bei der Kategorie Investition ist es grundsätzlich so, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kategorie Investition zuzuordnen sind, sofern es sich eben um einen Vermögenswert handelt, der einzeln und weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens Erträge erwirtschaftet. Das Ergebnis der Analyse ist dann in Textziffer 59 dargestellt und demnach wären Zinsaufwendungen aus der Abzinsung einer Verpflichtung einer ertragsteuerlichen Nebenleistung der Kategorie Finanzierung zuzuordnen, weil da die entsprechenden eben dargestellten Voraussetzungen erfüllt sind. Bezüglich der Zinserträge auf der Aufzinsung eines Anspruchs bin ich hier in der Unterlage zu dem Ergebnis Investition gekommen. Sofern es sich eben um einen Anspruch handelt, der einen Vermögenswert darstellt, der einzeln weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens einen Ertrag zu erwirtschaftet. Das heißt, also wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass die ertragsteuerliche Nebenleistung selbst der Kategorie Investition zuzuordnen ist, dann wäre auch der Zinsertrag auf der Aufzinsung eines Anspruchs der Kategorie Investition zuzuordnen. Auch das würde ich jetzt entsprechend der Diskussion nochmal anpassen.
Eben, das ist eine Frage, die ich ganz gut finde. Ja. Das Aufwand aus der Abzinsung an der Verpflichtung entsteht, hier geht es ja um die Abzinsung der Verpflichtung. Ja, die Abzinsung hat ja gar keine GOV-Wirkung. Ne?
Ja.
Ja, das hören wir raus. Da würde ich auch gerne noch kurz ergänzen. Also, das geht ein bisschen durcheinander. Ne? Also, du hast in dem Text, wie das nochmal aufgenommen, das Buch für Solo Vermögen, ja. Der Tabelle hast du dann nochmal Abzinsung und Aufzinsung geschrieben. Gemeint. Mhm. Um in den beiden Fällen auf dem Perfekt. Ich würde aber, um es komplett zu machen, wahrscheinlich klarerweise macht es sogar Sinn, eine Matrix hier zu denken und auch die Aufzinsung zumindest mal zu erwähnen. Weil es kann natürlich schon sein, dass du auch aus der Aufzinsung, also aus der Abzinsung und aus der Aufzinsung geformt hast. Zum Beispiel, wenn jetzt schlimm ist, also wenn der Zeitpunkt der Forderung oder der Wirklichkeit verschiebt, dann hast du natürlich auch einen Effekt. Und der kann natürlich eine weitere Abzinsung verursachen. Und der wäre dann auch in der dann wäre auch die Frage, wo der landet. Das war, glaube ich, naja, also dieses, was in 233, das war von mir dann gedanklich eine 2x2-Matrix.
Gut, weitere Punkte? Bis hier? Letzter Teilaspekt, das ist dann Textziffer 61 fortfolgend, da kamen wir am Rande, das war deine Bitte, Sven, in der letzten Sitzung drüber zu sprechen, das sind die Auswirkungen einer potenziellen Saldierung auf den Ausweis in der G&V nach EFIS 18. Und korrigiere mich, ich glaube, der Sachverhalt, der dir vor Augen schwebte, war, dass wenn man für mehrere Kalenderjahre, Wirtschaftsjahre Steuerbescheid erhält und in Summe sich eine Zahl Last oder Rückerstattung ergibt, ob sich daraus eben noch Effekte auf den Ausweis in der G&V ergeben könnten. Und um den Sachverhalt mal einzugrenzen, habe ich mir im ersten Schritt hierzu mal die Vorschriften zur Saldierung in den EFRS angeschaut und festgestellt, dass also grundsätzlich in Einheiten die EFRS ja ein Saldierungsverbot, es sei denn, die Verrechnung ist explizit vorgeschrieben oder gestartet in einem spezifischen EFRS, oder aber die Verrechnung spiegelt den wirtschaftlichen Gehalt des Geschäftsvorfelds entsprechend wider. Und auf Basis dieses Grundsatzes habe ich mir auch noch angeguckt, dass IAS 12 die Saldierung entsprechend, also explizit anspricht und gestattet oder sogar vorschreibt von tatsächlichen Steueransprüchen und tatsächlichen Steuerschulden unter gewissen Voraussetzungen, nämlich wenn das Unternehmen ein einklagbares Recht hat, die erfassten Beträge miteinander zu saldieren und zum Zweiten beabsichtigt eben den Saldo oder den Ausgleich gleich auf Nettobasis herbeizuführen.
Das sind nicht nur tatsächlich immer so.
Latenz auch.
Deswegen ist das Wort tatsächlich ganz streichen, aber weil mit
der tatsächlich, genau, ja. Genau. Also ich habe es hier explizit, weil ich die latenten Steuern komplett außen vorgelassen habe, ja. Korrekt. IS 37 spricht die Saldierung in Bezug auf eine Rückstellung an. Und zwar können bei Rückstellungen unter gewissen Voraussetzungen eine Saldierung erfolgen mit entsprechenden Erstattungsansprüchen, also beispielsweise Erstattungsansprüchen aus einem Versicherungsvertrag oder einer Lieferantengewährleistung, wenn das Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung mit einem Dritten erzielt hat. Also sehr restriktive Voraussetzungen. Und in Gemengelage dieser Vorschriften zur Saldierung bin ich zum ersten Ergebnis gekommen, dass sich die Saldierung von Steueransprüchen, Steuerschulden mit sonstigen Ansprüchen, also zum Beispiel aus ertragsteuerlichen Nebenleistungen, schwierig finde, weil das eine ist IS 12, das andere ist IS 37. Deswegen als ein Teilaspekt oder ein Teilergebnis, hier ist eine Saldierung nicht zulässig, sodass man im zweiten Teilschritt noch analysieren könnte, ob man Ansprüche und Verpflichtungen aus ertragsteuerlichen Nebenleistungen, also verschiedenen ertragsteuerlichen Nebenleistungen, Verzögerungsgelder, was auch immer, Verspätungszuschläge miteinander saldieren könnte, was ein relativ abgegrenzter Bereich ist. Und da käme dann nach den allgemeinen Vorschriften eine Saldierung in Betracht, wenn eben diese Verrechnung den wirtschaftlichen Gehalt des Geschäftsverfalles widerspiegelt. Und im Ergebnis kann das durchaus den Ausweis beeinflussen, weil wenn ich netto nur einen Vermögenswert oder eine Netto-Schuld habe, dann beurteilen sich dann die Ausweisvorschriften im Zweifelsfall anhand dieser Netto-Schuld oder des Netto-Vermögenswertes. Aber eben die Saldierung von Steuern mit ertragsteuerlichen Nebenleistungen eher nicht. Bis dazu Gedanken, Anmerkungen. Nextziffer.
Also das Einzige, was ich mir aufgezogen habe, war tatsächlich zu sagen, wenn man zur Saldierung kommt, ist kein Wahlrecht. Weil das klingt jetzt alles so ein bisschen, ich könnte mir mal überlegen.
Deswegen ist das auch mit dem wirtschaftlichen Gehalt schwierig, weil das bezieht sich meines Erachtens halt auf die Erträge und Aufwendungen daraus und nicht auf die Vermögenswerte und Schulden daraus. Das gleiche gilt ja insbesondere für den Bereich der Rückstellung. Ja. Dass die Universum weiß, dass das immer Rücklagen bezahlt, auch wenn ich die Aufwendungen. Das sind ja die Fälle mit Lieferanten, Gewährleistungen, Versicherungsverträge, wo ich die Erträge und Aufwendungen daraus saldieren kann oder darf. Aber nicht die Forderung und die Verbindlichkeit.
Ja.
Ja, das darf ich ja nur, wenn es eine gemeinsame Haftung gibt, ich ausschließen kann, dass ich da für einen Teil noch hafte. Dann gibt es ja Sondervorschriften mit Yassin, weil ich das den da keinen Teil der Verbindlichkeit nicht zeigen muss. Mhm. Aber wenn ich nicht alleine hafte für die Verbindlichkeit, muss ich sie dann Frist eigentlich immer zeigen.
Gut zeigen.
Mhm. Wird das wahrscheinlich oft ein theoretischer Fall sein, außer dass wenn das so wäre, gegenüber dem Finanzamt, dann würde ich auch davon ausgehen, dass das Finanzamt schon eine Saldierung von Amts wegen vornimmt. Ab da wo. Aber kann jetzt sein, dass ich es mit jetzt kommt dann bei die Frage, was ist meine Counterparty? Ist das Finanzamt, das ist der Staat, also Finanzamt Frankfurt Nord, das ist Finanzamt Berlin Mitte. Ja, aber.
Also die Frage ist auch, je nachdem, wie wir mit dem Thema weiter vorgehen, wollen wir uns da überhaupt dann dazu äußern, zur Saldierung, wenn es um eine Anpassung der ESC-Interpretation geht oder also in Abhängigkeit davon, wie wir nach vorne gerichtet weitermachen. Also mein
Mein Punkt war ja noch vorgeschaltet ein Anlauf der Sachverhaltsebene, gibt es ja schon seitdem. Also sprich, keine Ahnung, wie ein Körperschaftsteuerbescheid, über 3 Jahre, und da wird jeweils der Körperschaftsteuer festgesetzt, und dann steht in den ersten beiden Bescheiden drin, Vor- und Nachzahlung mit dem dritten Bescheid und umgekehrt, und dann kommt ja in Summe eine Zahl raus für diese 3 Bescheide, die ich zeitgleich bekommen habe. Und irgendeine Abschlusskorrektur oder was auch immer. Und dann hat der Sachverhalt eben ja schon das Problem, dass selbst wenn das eine eine Erstattung und das andere eine Nachzahlung wäre, es gibt eine Zahllast, die sich jetzt in Summe darauf bezieht und die Differenzierung wäre total an sich selbst zu sagen, es gibt eine Nachzahlung, eine Rückerstattung. Das Problem gehen wir jetzt ja aus dem Weg, wenn wir sagen, im oberen Teil alles ist operating, das heißt, diese Differenzierungsfrage
stellt sich
nicht. Der wollen wir uns gar nicht stellen, weil wir sowieso sagen, uns egal, selbst wenn ich es wirtschaftlich auseinandernehmen könnte, ich brauche es nicht, weil es alles Operating, egal ob Plus oder Minus. Das war mein Punkt mit der Salierung. Und das müsste man, also wenn man was macht, glaube ich, wo ich kann auch nochmal zumindest irgendwie erwähnen, dass das klar ist, okay, das mache ich jetzt nicht, weil das ist eine Sache, die sozusagen passiert. Und zumindest innerhalb der gleichen Steuerart ist das ja, dass die, wenn die Bescheid zusammen kriegst du auch eine Zahl, das kriegst du ja nicht rein. Mit der eher so ein Davonvermerk, Rechnung mit dem anderen Bescheid zeitgleich, und das machen die ja schon vorab.
Das kommt drauf an, was so, ob die einzeln anfechtbar sind, zum Beispiel.
Genau, ja, Gewerbesteuer
ist, wie ich eigentlich gerne rausbleiben, weil ich komme mal sehr schnell in die AU rein und zur Verfahrensfeldung.
Ich sage, dass wir wenden, dass man, also wenn wir jetzt so Sanierung aus Accounting-Sicht was sagen, dann müsst ihr euch vor die Klammer ziehen und sagen, also zu der Sanierung, ich nenne es mal Verfahrenswegen. Die ist natürlich ja nicht gemeint, und da können wir auch halt gar nicht sagen, weil das nicht unser Bier ist. Aber klar, grundsätzlich ist die Frage überhaupt, müssen wir zur Sanierung uns auslassen.
Also ich glaube, zur Sanierung da von Bilanzkosten würde ich gar nichts sagen, weil die geht zur Anpassung auf Grund von IFRS 18. Ja. Und was soll IFRS 18 daran ändern? Nichts.
Ja.
Und zum anderen Thema haben wir Boris zu raten.
Was wollte der
jetzt gerade sagen? Ja, finde ich auch nicht schön. Also auch die Fälle, das ist immer die Frage, Erstattung von Dritten, was soll das sein? Ja, also kann man sich ja allerdings noch für Unternehmenskäufe mal vorstellen, die typisch auch ihre Klausel für die P-Fälle oder was muss man da noch irgendwas bekommen. Aber die sind ja klar geregelt, oder das ist ja ein unbekanntes Terrain, was man da betrifft.
Das ist ja kein versicherbares Ereignis und muss sagen, kann mich einen Dritten schadlos halten. Ne?
Das heißt, wenn wir durch die Indemnification-Klauseln aus Unternehmensverträgen, ja, die sind ja eindeutig geregelt. Also zumindest in einer Praxis vielleicht mir nicht eingefallen, wo es zur Erstattung von Dritten kommen kann. Mhm.
Bleibt die spannende Frage, wie gehen wir weiter vor? Was machen wir mit der DSC-Interpretation 4 oder mit der noch zu überarbeiteten fachlichen Analyse?
Aber schnell kann sie ja nicht. Man
veraltet ja,
am Ende des Tages was machen. Und dann müssen wir es also meines Erachtens richtig machen. Zumindest für die Sachen, die wir dort oder adressiert haben, weil wir hatten, es war ja der Bedarf da, es ist ja nicht so, dass wir nur so Luft gegriffen haben. Ich glaube, das müssen wir schon mal anpassen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht gar nicht, was da die also wir könnten ja nur rein formal anpassen, aber das geht ja überhaupt nicht mit ihr versagt, weil ja das Konzept sich geändert hat, ein Stück weit mit Logik. Ja.
Ich hätte auch gesagt, der Basis tatsächlich mal einen Draft machen, wie wir sie überarbeiten würden.
Mhm.
Und ich glaube, also was schon nochmal wichtig ist, jetzt gut, dass ihr das jetzt auch nochmal ein Stück weit ja auch schon mit eingebracht habt, wie wird das Thema national und also international so ein Stück weit diskutiert, dass wir jetzt nicht was machen, was irgendwie völlig konträr zu dem, was da ja schon ist. Klar machen wir jetzt so ein bisschen unser Süppchen auf Basis der AO, aber es ist natürlich gut zu wissen, dass wir jetzt nicht irgendwas machen, wo wir komplett konträr liegen zu dem, was global so diskutiert wird. Das wäre schon wichtig. Ja, aber wenn das dann nochmal da jetzt nicht irgendwie anstößig wird, dann würde ich auch sagen, dann lass uns einfach der Basis mal versuchen, einen Entwurf machen, wie wir das überarbeiten.
Würdet ihr dann die Interpretation überarbeiten, würde die alte zurückziehen und eine neue rausgeben?
Ja, können wir uns nochmal kurz überlegen, wo existieren müssen?
Wir müssen ja noch.
Die Frage nehme ich hier, also wollen wir sagen, wir lassen die alte da, bis 26 und ziehen dann die alte zurück, wenn bei veröffentlichen parallel schon neu, wenn wir jetzt schnell sind, ja.
Ja.
Wäre dann 5.
Ja, ja. Durchnummerieren. Ja, da kann ich mir nur
es wird ja Sinn machen, wenn man den Vierer so lange laufen lässt für die Anwender, bis die den IFRS 18 anwenden. So, kann man ja dann ich denke, man kann den IFRS 18 ja auch früher anwenden. Das heißt, wenn wir jetzt einen 5er machen, dann muss da drinne stehen, der gilt für den Erstanwender des FRIS 18. Und das muss ja nicht notwendigerweise, wann ist er, 2027? Das kann ja schon eventuell früher sein. Also, müsste ich jetzt reingucken, aber ich denke schon.
Ja, vor allem, also es gibt ja auch unsere abweichenden Wirtschaftsjahresvertreter, die heute nicht da sind, die haben sogar noch mal 9 Monate hinten dran gehängt. Also, ich fangen wir dann erst zum 30.09.27.
Ja, das kann das ja auch abstimmen. Der Hitzefäller ist ja schon lange da und es könnte jetzt einen Lotter geben, der aus Berlin gar nicht hier und warten muss und der eine deutsche Karte. Und was weiß ich, also ich will nur sagen, ich sehe das klar, ist ja Amtel, aber das ist jetzt eine technische Frage. Das ist jetzt erstmal, ich glaube, erstmal müssen wir intellektuell sozusagen fachlich also ein Update machen im Sinne von, das wollen wir jetzt ja ohnehin machen, dass wir natürlich mal gucken, was können wir von der alten noch inhaltlich verwerten, sage ich mal, wo müssen wir tatsächlich was anpassen. Und dann können wir ja, wenn wir dann inhaltlich soweit klar sind, wie diese neue Interpretation aussehen soll, dann können wir immer noch formal gucken, wie wir das Ding nennen. Aber ich sehe auch die Tendenz, dass die Sachen natürlich koexistieren müssen für bestimmte Zeit. Ja. Und ja, dann heißt es vielleicht, da ist ja dann wirklich einfach 5 und dann ist es so. Ja. Das mit dem Effektefeld und so, das kriegen wir ja, das ist ja bei den anderen Interpretationen auch schon so gewesen, wie das geht sich ja ein Stück weit aus dem Underline auch dafür uns beziehen, ab wann das gilt oder gelten könnte und dann ist ja darauf dann die Interpretation auch anzuwenden.
Ja. Gut, gibt es weitere Punkte noch in dem Zusammenhang? Dann können wir den Tagesordnungspunkt beschließen.
Ja.
Gut.
Dann sind wir.
Ja.
Top 6. Herzlich.